Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Christine Watti und
mit Christian Grasse. Hallo.
Es geht um Zensur, ein Thema, das wir lange Zeit sehr geschwind in Richtung der Länder geschoben haben, die beispielsweise Diktatoren unterstehen. Das Internet lehrt uns aber eine andere Wahrheit. Ganz global wird in Sachen Überwachung des Netzes straight aufgerüstet, und zwar auch von Firmen aus Deutschland.
Und die verkaufen ihre entwickelte Software nämlich gerne ins Ausland, dahin, wo Repressionen gegen Journalisten und Blogger an der Tagesordnung sind. Das prangerte in dieser Woche erstmals die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrem aktuellen Bericht an. Wir reden über das Wesen von Zensur, die neuen Möglichkeiten und ihren Status quo in Sachen Internet und wo wir schon beim Überwachen sind.
Schauen wir auf das Tech-Festival South by Southwest im texanischen Austin. Dort wurde dieser Tage heiß über den Einsatz von Drohnen diskutiert. Breitband hat zugehört. Und ein weiteres Thema dort, die Google-Brille. Wir schauen uns auch die Welt der Zukunft durch die Google Glasses an, mit der man ebenfalls schön überwachen, mitfilmen, in Privatsphären eindringen könnte. Weitere Widers und aber auch ein paar Fürs gibt es später hier in Breitband.
Und zum Ende der Sendung nähern wir uns dann noch dem Thema Frauenbilder in Computerspielen. Und Musik gibt es natürlich auch. Die kommt heute vom South by Southwest Festival. Denn da geht es nicht nur um Technik und Netzkultur. 1987 begann die jetzige Konferenz in Austin, Texas, nämlich als reines Musikfestival. Die meisten Künstler, die dort heute auftreten, waren zu der Zeit aber noch nicht einmal geboren, so wie die hier, Tiger Waves. Hier sind sie mit ihrem Song From the Start.
Der Netzaktivist Isaac Wilder, der hat im vergangenen Jahr die Lösung für ein wirklich freies Internet präsentiert. Es steckt in einem Koffer. Man kann es mitnehmen, einen eigenen Sendemast, den sogenannten Freedom Tower, aus dem Koffer holen und aufstellen. Und bestenfalls sind solche Sendemasten überall auf der Welt verteilt und damit eine Art des freien Netzes geschaffen. Niemand kann da rein, niemand kann zensieren, so zumindest die Hoffnung.
Ja, eine von vielen Ideen dafür, das Netz vor zum Beispiel staatlichen Eingriffen zu schützen, Überwachung auszuschließen. Und eine von vielen Ideen, die auch nicht so einfach zu realisieren ist. Solange wir keine Koffer mit einem beschützenden Internet haben, ist, ja, so wie in anderen Lebensbereichen auch, immer noch die Zivilgesellschaft gefragt, wenn gedroht, zensiert und überwacht wird.
In dieser Woche hat die Organisation Reporter ohne Grenzen darauf aufmerksam gemacht, was derzeit so los ist in Sachen Netzzensur weltweit. Und zwar am 5. Welttag gegen Internetzensur. Ganz oben auf der Liste der schlimmsten Internetzensurregierungen stehen Syrien, China, Iran, Bahrain. Bahrain und Vietnam. Und zusätzlich gibt's auch noch Firmen, die Reporter ohne Grenzen anprangern, weil sie Überwachungssoftware austüfteln und diese dann verkaufen.
Aber wie funktioniert Zensur bzw. Netzzensur eigentlich? Moritz Metz erklärt's.
Governments of the industrial world, ye weary giants of flesh and steel.
Die ersten Zeilen seiner Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace kann John Perry Barlow noch auswendig.
I could write it again today.
Vor 17 Jahren forderte der kalifornische Netzaktivist und Dichter die Regierungen, diese Zitat, müden Giganten aus Fleisch und Stahl auf, ihre Finger vom Internet zu lassen. Staaten hätten im Cyberspace nichts zu suchen. Auch heute nicht.
It's not for nothing.
Natürlich versuchten autoritäre Staaten, das Netz zu kontrollieren, sagt Barlow, denn das hätte ihnen zu viel Kraft gegen Unterdrückung.
Inimical to repression.
Zum Welttag der Internetfreiheit hat die Organisation Reporter ohne Grenzen 5 Staaten und erstmals auch 5 Firmen zu den Feinden des Internets ernannt. Schnüffelsoftware stellten die her, um Journalisten, Dissidenten und Netzaktivisten auszuspionieren. Matthias Spielkamp, Vorstandsmitglied der Reporter ohne Grenzen, sieht 2 grundsätzliche Überwachungstechniken.
Ein prägnantes Beispiel ist der Hersteller Gamma, das ist eine britisch-deutsche Firma. Die stellt nämlich genau solche Software her, mit der tatsächlich die Smartphones und die Tablet-Computer von Leuten überwacht werden können. Und an anderen Stellen ist es dann eben so, dass diese Firmen Technologie herstellen, mit der insgesamt das Netz überwacht werden kann, also etwa herausgefunden werden kann, wann bestimmte Schlüsselbegriffe in Unterhaltungen genannt werden.
Gamma verwendet die Technologie der Deep Packet Inspection, also der tiefgehenden Analyse von Datenpaketen. Im Netz fließen E-Mails, Websites oder Videotelefonate als Datenpakete vom Absender zum Empfänger. Die üblichen Zwischenstationen von Internetanbietern kümmern sich nur um die Art der Pakete, nicht aber um deren Inhalt. Bei der Deep Packet Inspection jedoch öffnet eine Zwischenstation jedes einzelne unverschlüsselte Datenpaket und inspiziert es bis in die Tiefe. In Millisekunden entscheidet der Computer dann, ob Datenpakete durchgelassen, gebremst oder blockiert werden sollen. Selbst subtile Inhaltsmanipulation ist kein Problem. Also einen kritischen New York Times Artikel für die heimische Bevölkerung umzuschreiben.
Dieses Land hat ein Problem.
Vielleicht in ein Jubellied auf den eigenen Schurkenstaat.
Dieses Land hat kein Problem.
Meist jedenfalls verbinden wir Internetüberwachung mit autoritären Regimen. Nicht geringe Anteile der weltweit eingesetzten Überwachungswaffen werden aber in der Bundesrepublik hergestellt. EPOC, der selbsternannte europäische Marktführer für Deep Packet Inspection, sitzt in Leipzig. Auch 2 der 5 Firmen, die Reporter ohne Grenzen zu den Feinden des Internets ernannten, haben deutsche Wurzeln. Die Münchner Firma Trovicor liefert Abhörlösungen bis ins Königreich Bahrain. Und der Trojaner Finspy der britisch-deutschen Gamma Group durchschnüffelt nicht nur den ägyptischen, turkmenischen oder indischen Cyberspace, auch der Bundesnachrichtendienst hat das Werkzeug eingekauft.
Moritz Metz mit den Fakten über die Netzzensur.
Und wir wollen uns noch weiter mit dem Wesen auch der Zensur beschäftigen, denn neben eben diesen Fakten, also Software überwacht, Regierungen setzt diese Software dann ein, wollen wir auch herausfinden, was hier unter den Begriff der Zensur fällt, auch bei uns in Deutschland. Und das haben wir besprochen, beziehungsweise Christian, mit Stefan Ulrich, der ist Informatiker und Philosoph.
Genau, zunächst wollte ich erstmal von ihm wissen, was Zensur überhaupt bedeutet und seit wann diese Idee von Zensur existiert.
Zensur, also so wie wir sie heute verstehen und wie sie auch im Grundgesetz steht in Artikel 5, eine Zensur findet nicht statt, ist eine sogenannte Vorzensur. Also die Idee, dass Erzeugnisse, literarische Erzeugnisse, künstlerische Erzeugnisse erst dem Herrscher oder dem Staatsoberhaupt vorgelegt werden müssen, bevor es publiziert werden kann. Das berühmteste, was glaube ich auch die Hörer und alle kennen, ist der Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche, also im 16. Jahrhundert, wo einfach Autoren und Werke drauf standen, die Sittlichkeit verderben und deshalb nicht gelesen werden sollen, nicht verbreitet werden sollen, nicht gedruckt werden sollen.
Kommen wir mal auf die Gegenwart. In Deutschland scheint es fast so, als sei das Problem der Zensur immer ein Problem der anderen, in autoritären Regimen zum Beispiel, mit denen wir ja eher weniger zu tun haben. Inwieweit betrifft es uns hier in Deutschland aber trotzdem?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das Erste, vollkommen richtig, immer nur die anderen zensieren. Also man wird keinen finden, der ernsthaft vertritt, dass in Deutschland eine Zensur vom Gesetz her stattfindet. Die Frage ist aber, was heißt das faktisch? Also wird das unterstützt? Im Grundgesetz ist ja nicht nur geregelt, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wortschrift und Bild zu äußern, sondern sich auch aus allgemeinen zugänglichen Quellen zu informieren. Und gerade dieser zweite Punkt ist ja heute manchmal ein Problem. Also wo kann man sich überhaupt unabhängig informieren? Was sind allgemein zugängliche Quellen? Also es ist keine Zensur im Sinne von, da greift der Staat ganz aktiv ein, aber vielleicht auch die Medien, die ein bisschen voreilig sagen, das verkauft sich nicht so gut, das wird eh nicht gelesen, das hat die Leute nicht zu interessieren. Also es hat sich ein bisschen verlagert von dieser staatlichen Zensur, also die tatsächlich in anderen Ländern viel präsenter ist, hin zu einer privatwirtschaftlichen.
Also man kann schon durchaus sagen, es gibt so einen Unterschied zwischen einer kommerziellen, Sie haben es gerade gesagt, einer privaten oder privatwirtschaftlichen Zensur und einer staatlich-politisch motivierten Zensur. Kann man da so eine Grenze eigentlich festmachen? Also Facebook zum Beispiel, Google und so weiter, die bilden ja riesige Öffentlichkeiten und haben ja auch schon so eine Art quasi staatliche Rolle entwickelt, was Infrastruktur zum Beispiel angeht.
Ja, zunächst einmal ist eine sehr spannende und auch gerade wissenschaftlich diskutierte Frage, ob man von einer Öffentlichkeit in dem Sinne sprechen kann. Bei Facebook. Facebook selbst nennt sich ja Community, Gemeinschaft. Es gibt diese Standards der Facebook-Gemeinschaft, die sind explizit, denen stimmt man dazu. Und dort steht, Sicherheit ist Facebooks oberstes Gebot. Also nichts mit Meinungsfreiheit und wir möchten das so teilen, sondern es geht um die Sicherheit. Und dann wird genau ausgeführt, in welchen, was nicht zulässig ist, Gewalt, Drohungen, Selbstverletzung, Mobbing, Hassreden, explizite Inhalte, aber auch so etwas wie Nacktheit findet sich da. Also etwas, wo man vielleicht in einem etwas aufgeklärterem Land nicht so streng guckt, wenn ein historisches Gemälde beispielsweise Nacktheit zeigt. So der Mönch und die Nonne war jetzt ein berühmter Fall, ein niederländischer Maler, 16. Jahrhundert, und Facebook hat dieses Bild gelöscht, weil eine nackte Brust zu sehen war.
Warum reagieren wir eigentlich immer so sehr sensibel, wenn es um staatliche Zensur geht in Deutschland? Aber zumindest in der breiten Öffentlichkeit hat man den Eindruck, wenn man solche Filteralgorithmen sich anschaut, die ja uns als ja, Empfehlungsalgorithmen auch verkauft werden, dass dort diese Form der Zensur ja in der großen Breite eigentlich gar nicht wahrgenommen wird als solche.
Der grundlegende Unterschied zwischen einer staatlichen Zensur und einer privatwirtschaftlichen ist die Sache der Freiwilligkeit und ob man sich dem entziehen kann. Wenn der Staat zensiert oder die Zensursolar-Debatte hat es gezeigt, die Zugangserschwernis, Gesetzregelungen gegen Kinderpornografie, aber auch die tatsächlich stattfindende Zensur, rechtsradikale Inhalte beispielsweise, die nach wie vor stattfindet, das sind alles Dinge, denen kann man sich nicht entziehen. Facebook, so auf der anderen Seite, kann man ja einfach abschalten. Man muss nicht in Facebook sein.
Diese ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man natürlich beim Nutzen der sozialen Netzwerke zum Beispiel unterschreibt, sind eine Sache. Staatliche Überwachung ist eine andere. Die Technik und das Know-how für Überwachung und Zensur, die kommen ja zum großen Teil auch aus Deutschland. Wird diese Technologie eigentlich auch hier eingesetzt?
Die Technik wird hier auch eingesetzt. Bei der Frage der Zensur hängt auch immer ein bisschen die Frage auch der Überwachung auf der technischen Ebene zusammen. Also gerade auf Paketebene. Es gibt Gamma, die Packet Inspection Software beispielsweise anbietet. Das sind auch Sachen zum Filtern, zum Organisieren von Datenpaketen. Und das wird natürlich von privatwirtschaftlicher Seite eingesetzt zur Qualitätssicherung, weil man sagt, man möchte ja nicht in einem Anruf unterbrochen werden, wenn eine E-Mail kommt. So ist das immer das Hauptargument. Und die Technik ist inzwischen so weit, dass sie auch schon auf Inhalte eingeht. Und dann wäre eben genau die spannende Frage, werden vielleicht unliebsame Inhalte eher gebremst, gedrosselt? Die Webseite braucht ewig zum Aufbauen und andere Mainstream-Informationen werden halt plötzlich prompt ausgeliefert.
Stellt sich natürlich die Frage, führt Überwachung immer auch zu Zensur? Und wie hat sich überhaupt diese Entwicklung verändert?
Na, es gibt dieses Zitat, die Zensur in China beispielsweise ist ein Symptom eines Überwachungsstaates. Es hängt inzwischen miteinander zusammen. Also früher, die Zensur war eine Zensur des Verlegers. Man durfte bestimmte Sachen nicht publizieren. Und heute ist es eigentlich eine Zensur des Konsumenten. Und zwar ganz gezielt. Man kann einzelne Bevölkerungsgruppen oder Länder oder ausschließen auf der technischen Ebene. Und das ist ein Unterschied, dass man nicht mehr sagt, dieses Werk darf nicht gelesen werden, sondern du darfst dieses Werk nicht lesen. Diese Identifizierung des Einzelnen, der dazu nicht berechtigt ist, das ist der Unterschied, den die heutige Technik macht.
Gibt es denn Wege, diese Art der Überwachung und Zensur zu umgehen und werden diese auch in totalitären Regimen eingesetzt?
Gegenmaßnahmen gibt es zum Glück immer. Besonders wenn man mit der Hacker-Community ein bisschen befreundet ist, kann man sich da auch Tools besorgen, um den Zensurmaßnahmen oder den Überwachungsmaßnahmen auch zu umgehen. 2008, als die Olympischen Sommerspiele in Peking waren, gab es eben den berühmten Fall, wo Journalisten einfach berichten wollten und nicht konnten und der Chaos Computer Club daraufhin einen sogenannten Freedom Stick verteilt hat. Das ist einfach nur ein USB-Stick mit einer Software drauf. Die Software heißt Tor Browser. Tor ist die Abkürzung für The Onion Router, steht für eine Software, die anonymisiertes Internet zulässt, also vor allem nicht gefiltertes Internet.
Da kommt eine spannende Frage. Ist Technik zum Beispiel neutral? Es scheint jetzt, was Sie bisher mir erzählt haben, eigentlich so, dass es eben gar nicht der Fall sein kann.
Technik kann immer auf verschiedene Arten und Weisen eingesetzt werden. Das, was wir im arabischen Raum als Liberation Technology gefeiert haben, oh toll, und sie stürzen ein Regime. Die gleiche Technik wird hier bezeichnet als Fernuniversität für Terroristen oder illegale File-Sharer, die Urheberrechtsverletzungen begehen. Also was in Deutschland kriminalisiert wird, eben zum Beispiel auch das Tor-Project, das ist jetzt nicht so, dass es auch beworben wird von staatlicher Seite, sondern die Lobby der Urheberrechtsvertreter ist da sehr stark. Die sagt, nein, damit können auch illegale Inhalte unkontrolliert verbreitet werden. Ja, können sie auch, aber sie dienen eben auch dazu, in totalitären Regimes die Meinungsfreiheit überhaupt faktisch zu garantieren. Und so wird die gleiche Technologie in unterschiedlichen Ländern eingesetzt, unterschiedlich bewertet.
Vielen Dank an den Informatiker und Philosophen Stefan Ulrich, den Christian zum Thema Internetzensur interviewt hat. Und das Gespräch können Sie auch nachhören unter breitband.deradio.de.
Ja, nach diesen nachdenklichen Worten hören wir etwas nachdenkliche Musik von The Black Atlantic. Hier mit dem Stück The Flooded Road. Collision
open.
The Flooded Road von The Black Atlantic, eine Band aus den Niederlanden, die gerade in den USA auf Tour ist. Ein Besuch beim derzeit stattfindenden South by Southwest Festival ließen sich die fünf Musiker rund um Sänger Gerd van der Velde natürlich nicht nehmen. Die Band passt dort auch ganz gut hin, denn sie vereinen Technologie, Netzkultur, Film und Musik. In all diesen Bereichen sind sie hervorragend aufgestellt. Social Media, Creative Commons, Crowdfunding, crowdgesourcete Musikvideos, all das macht die Band ganz vorbildlich.
Tja, und die South by Southwest ist als Tech-, Film- und Musikfestival inzwischen, so kann man glaube ich sagen, der totale Veranstaltungstrendsetter. Immer mehr besuchen dieses Festival oder schauen auf Themen und Thesen, die von dort kommen. Und ein Topic aus diesem Jahr, das ergänzt ganz gut unseren Überwachungsschwerpunkt heute in Breitband. Wer hat Angst vor der großen bösen Drohne? So lautete der Titel einer Podiumsdiskussion in dieser Woche dort. Und unser Reporter Matthias Kolb, der hat dieser Diskussion ganz genau zugehört.
Ich habe neulich mit den Leuten von Google Glasses geredet. Die haben bei ihren Tests etwas Lustiges entdeckt. Wir Menschen schauen nicht nach oben. Wir achten instinktiv auf Gefahren, die am Boden lauern, wie früher mal der Säbelzahntiger. Damit können wir umgehen. Auf Gefahren aus der Luft, einen Adler zum Beispiel, sind wir aber nicht vorbereitet.
Der Menschheit die Angst vor Drohnen zu nehmen, das ist eine Aufgabe nach dem Geschmack von Chris Anderson. Der 51-Jährige war lange Chefredakteur des Nerd-Magazins Wired und er verkörpert jenen Technik-Enthusiasmus, der beim South by Southwest Festival so sehr gefeiert wird. Über die Firma 3D Robotics verkauft Anderson Drohnen für den Hausgebrauch. Er ist der Meinung, die Öffentlichkeit liegt falsch, wenn sie zivile Drohnen mit den Fluggeräten Predator oder Reaper gleichsetzt, mit denen CIA und US-Militär in Afghanistan und im Jemen mutmaßliche Terroristen töten. Die Regierung besitze gerade mal 7.000 unbemannte Flugkörper, während bereits heute 40.000 bis 50.000 Drohnen über Amerika kreisen, gesteuert von Privatleuten. Ryan Kahlo ist Juraprofessor in Seattle. Er hat eine weitere Erklärung dafür, warum Drohnen den Amerikanern mehr Angst machen als etwa die Datensammelwut der Internetgiganten.
Plötzlich haben die Leute eine Vorstellung davon, was Überwachung bedeutet. Wenn wir an Verletzungen der Privatsphäre im digitalen Raum denken, ist das anders. Da verknüpft jemand verschiedene Daten von mir auf irgendeinem Server und das führt dazu, dass ich bei Amazon mehr bezahlen muss oder einen Flug nicht buchen darf. Das klingt bedrohlich, aber es bleibt abstrakt. Bei Drohnen ist das anders. Diese Technik hat jeder vor Augen.
Ryan Kahlo sieht viele offene Fragen, die letztlich Gerichte werden klären müssen. Was geschieht, wenn eine Drohne entdeckt, dass jemand Marihuana im Garten anbaut? Gilt dann die Privatsphäre mehr als die Verbrechensbekämpfung? Wie lässt sich verhindern, dass die Geräte genutzt werden, um Nachbarn oder Prominente zu überwachen und in deren Privatleben zu schnüffeln? Die US-Verfassung, so der Jurist Kahlo, bietet keine Basis dafür, den Einsatz von Drohnen durch Normalbürger grundsätzlich zu verbieten. Er glaubt aber, dass die Behörden geeignete Regeln finden werden, um etwa die Zahl von unbemannten Flugrobotern zu begrenzen und von Interessenten eine Prüfung zu verlangen. Der Jurist rechnet damit, dass Roboter in 10 Jahren ähnlich verbreitet wie Computer sein werden. Chris Anderson sieht nur Chancen. Drohnen könnten etwa Bauern sagen, welche Felder Wasser und Dünger benötigen. Die Robotik-Expertin Erin Rapacki prognostiziert, dass Drohnen im Jahr 2023 für UPS und FedEx Pakete zustellen werden. Auch im Haushalt werden Roboter zum Einsatz kommen.
Sagen wir, meine Großmutter hat Alzheimer. Es ist möglich, dass Alzheimer-Patienten weiterhin zu Hause wohnen, aber jemand muss nach ihnen sehen. Mit Hilfe eines beweglichen Roboters mit Bildschirm könnte eine Krankenschwester 2-mal am Tag mit meiner Oma sprechen und nachsehen, ob etwa der Herd ausgeschaltet ist. Ein Arzt würde das verschreiben und es wäre billiger als ein Umzug ins Altersheim. In Schweden wird das bereits erprobt und die Senioren mögen es. Ihnen gefällt, dass sie in ihrer eigenen Sprache mit Fachpersonal sprechen können und keine Fremden ins Haus lassen müssen.
Es hätte nicht zum South by Southwest Interactive gepasst, wenn die Diskutanten mehr über möglichen Missbrauch von Drohnen geredet hätten. Etwa, dass ein weit verbreiteter Einsatz im Privaten die Akzeptanz von Drohnen als Kriegswaffe erhöhen dürfte. Von der viel zitierten chirurgischen Präzision kann keine Rede sein. Mindestens 3.500 Zivilisten starben infolge von US-Drohneneinsätzen in Pakistan, Afghanistan, Somalia und im Jemen. Amerikas Verantwortung als Vorreiter wurde nicht diskutiert. Erlassen die USA lockere Regeln für die Nutzung von Drohnen durch Privatleute und Firmen, beeinflusst dies die Gesetzgebung im Rest der Welt. Für die große Mehrheit der knapp 30.000 Besucher und Referenten in Austin ist Technik vor allem ein Mittel, um die Welt zu verbessern oder um Spaß zu haben. Anderson spielt perfekt auf der Klaviatur des Technikenthusiasten und betont, dass die US-Wirtschaft profitieren werde, wenn sich schon Kinder für Drohnen begeistern.
Wir glauben, dass Drohnen die Zukunft der Raumfahrt und ein wichtiger Teil der Robotertechnik sein werden. Außerdem kann man mit den Dingern viel über Computer und Technik lernen, denn da ist alles dabei: Hardware, Software, Elektronik und Aerodynamik. Am liebsten würde ich in jedes Klassenzimmer ein solches Teil stellen, denn die Kinder finden sie super. Nichts ist besser als ein fliegender Roboter, um Kids fürs Programmieren zu interessieren.
Matthias Kolb war das von der South by Southwest in Texas und die Frage nach der Akzeptanz von Drohneneinsätzen im Alltag.
Ja, und Drohnen sind ganz sicher eine Zukunftstechnologie und solche Technologien und Trends werden bei der South by Southwest jedes Jahr vorgestellt und diskutiert. Eines meiner kleinen Highlights im vergangenen Jahr war eine App namens The Social Radio. Die könnte dafür sorgen, dass wir Moderatoren, also auch du und ich, Christine, bald arbeitslos werden.
Da müssen wir sie zerstören,
ja, diese App. Mal schauen. Denn die App, die zeigt uns gleich, dass künstliche Radiomoderatoren gar keine Science-Fiction mehr sind. Das werden wir auch gleich hören. The Social Radio funktioniert per Twitter. Musik wird da entweder von der eigenen digitalen Musiksammlung oder aus dem Netz gespielt. Und dazu werden dann ausgewählte Tweets vorgelesen. Radio-Nachrichten 2.0, wenn man so will.
Und weil wir das natürlich doch interessant finden und nicht gleich kaputt machen, haben wir unsere kleine Radiostation so programmiert, dass sie lediglich Tweets mit @Breitband im Text vorliest. Wenn sie uns also getwittert haben, sind sie vielleicht gleich zu hören. Musikalisch untermalt wird das Ganze übrigens durch Beacon, ein Elektroduo aus New York und eine der angesagtesten Bands der diesjährigen South by Southwest. Das behauptet zumindest das Spin Magazine. Wir hören ihr Stück Bring You Back und zwar mit Breitband-Tweets.
Björn F. Erdwitterte. Die digitale Gutenberg-Galaxis. Breitband über E-Books. Kraft von Ding und neue Perspektiven für Verlage. Nachhören. Gelinket zu breitband.radio.de.
Moritz Metz twitterte. Klug paranoider Text von Datenjournalist über Google Glass. Gelinket zu netzpolitik.org. Gleich gute Ergänzung zum ANSI Computer Special V Breitband.
Malonato zitiert auf You aus Du. Auf dem Weg zum Interview mit Aphelia, ältere Kollegin, und fragt diese Frau Breitband auch mal. Knaller. Und kommentierte. Breitband.
Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Linz. Schönen guten Tag.
Hallo.
Und wir beginnen mit dem Aufregerthema der Woche. Für viele ein kleiner Schock. Es hat, glaube ich, wirklich auch Tränen gegeben. Google killt seinen RSS-Reader.
Es gibt auch Stimmen, die sagen, Google ermordet seinen RSS-Reader. Und der Todestag wird der 1. Juli dieses Jahres sein. Sachlicher gesagt, der Google-Reader wird eingestellt. Ein Instrument, mit dem man Feeds von Nachrichtenseiten, Blogs und Foren übersichtlich zusammenstellen kann und sich dann auf der eigenen Seite eine eigene Themensammlung basteln kann, auf die jeder zugreifen kann. Und RSS, das ist wichtig, ist ein offener Standard. Besonders beliebt war der Reader bei Journalisten und Bloggern. Und Google sagt per Twitter, danke für 8 große Jahre. Man will sich künftig auf weniger Produkte fokussieren und die Zahl der Nutzer sei über die Jahre gesunken, so die offizielle Begründung. Dieser Vorgang wird nun sehr unterschiedlich im Netz bewertet. Es gibt also nicht nur Tränen. Es gibt Stimmen, die sagen, ein Symptom für das schrittweise Aussterben offener Standards im Netz ist diese Einstellung, weil mit Google Reader eines der größten und wichtigsten Programme dieses Ökosystems RSS eingestellt wird. Das hat eine sehr starke Symbolwirkung, auch wenn kleinere Anbieter weitermachen. In der Zukunft ist es doch ein großes Zeichen, wenn Google aussteigt und man befürchtet eben, dass die Leute vermehrt in die sozialen Netzwerke abwandern und dort aber nicht mehr sozusagen unabhängig von der Plattform ihren Nachrichtenstream sich basteln. Und man vermutet auch, dass Google seine User zum eigenen Netzwerk Google Plus lenken will.
Gibt es aber denn Protest? Also ich meine, ich habe bei Twitter so das ein bisschen mitverfolgt und fand tatsächlich, dass man Tränen rauslesen konnte, aber auch ein bisschen Wut.
Ja, es gibt eine Petition auf change.org, eine Petition, den Reader zu erhalten. Heute Vormittag waren rund 114.000 Leute schon da und haben sozusagen dafür bestimmt, dass Google weitermacht mit dem Reader. Ich glaube nur nicht, dass sich Google davon umstimmen lassen wird. Aber es gibt tatsächlich auch Stimmen, die sagen, das ist eine gute Nachricht, zum Beispiel auf neunetz.com, weil dort heißt es, jetzt ist man gezwungen, sich neu umzusehen. Das wird zu einem echten Markt der Feedreader führen und es gibt ja auch Alternativen wie Feedly, Newsbrew oder Netvibes.
Okay, gehen wir weg vom RSS-Reader und Google und zum zweiten großen Thema im Netz. Im Netz kann man schon fast einklammern. Es war nämlich auch natürlich außerhalb des Netzes ein riesiges Thema, die Wahl des Papstes.
Ja, auch wenn viele davon überrascht waren, wer Papst geworden ist. Der Papst selbst, dieses Amt, hat erwartungsgemäß Twitter-Geschichte geschrieben. Am Mittwoch wurden über 7 Millionen Tweets zur Papstwahl verschickt und allein 130.000 Mitteilungen gingen pro Minute raus, nachdem der Name des neuen Papstes bekannt war. Aber die Papstwahl war auch wieder eine Sternstunde des sozialen Webs aus journalistischer Perspektive. Wir hatten das ja schon zur US-Wahl, dass da sehr fortschrittlich, sehr progressiv sozusagen Informationen aufbereitet worden sind. Und bei der Papstwahl war das wieder so, da hat sich der britische Guardian besonders hervorgetan. Nicht nur mit viel Hintergrundmaterial, sondern er hat ein Pontifikator gebaut. Das ist ein Wahlomat, mit dem man als User sozusagen sich seinen Papst selbst wählen kann.
Verstehe. Ja. Vom Papst zu unserer letzten Meldung heute. Da geht es um das Projekt Rechtes Land und das ist online gegangen. Was ist das?
Ja, dahinter steht die Idee, einen digitalen Atlas zu schaffen, auf dem die Aktivitäten Rechtsradikaler sichtbar gemacht werden. Das Ganze soll eine überregionale Datensammlung werden, mit der man sich ein Bild von Neonazi-Strukturen in Deutschland machen kann. Das wird nach und nach vervollständigt, ist jetzt noch am Anfang. Und das Geld dafür haben die Initiatoren, das Antifaschistische Pressearchiv und das Bildungszentrum e.V. in Berlin auf der Crowdfunding-Plattform Startnext gesammelt. Wir berichteten damals auch davon, als das losging. Jetzt hat man also das Geld zusammen und losgelegt auf www.rechtesland.de.
Das waren die Medien und Meinungen mit Vera Linz. Vielen Dank dafür. Und alle Infos gibt es natürlich wie immer auf breitband.deradio.de.
Baby up to Laurel Hill, gonna take her up to Laurel Hill. I'm gonna take my baby up to Laurel Hill, gonna teach her how to kill. I'm gonna take a ride up to Laurel Hill, where it rains all day and the nights are chill. Gonna take a ride up to Laurel Hill, we'll be standing in the middle of the street. I'm gonna show my baby yet another thrill, Laurel Hill in the middle of the week. I'm gonna show my baby how to get killed, lying face down the middle of the street. I'm gonna take a ride up to Laurel Hill, where it rains all day and the nights are chill. Gonna take a ride up to Laurel Hill, I'll be laughing with you at my feet. Ooh, ooh. You say I don't love you so, but I do, so you're the one to go. I bet you love them bad, and people told you more, but it's nothing I can ever do.
figured it out. You're a pig in disguise. Maybe you would know if you were paying attention. You said I don't love you so, but I do so because I wanna go. I know you don't love me now. Lying in the middle of the street. I'm taking my new baby up the low hill. Gonna take a girl up to low hill. Taking my new baby up the low hill. Gonna take a girl up to low hill. I'm taking my new baby. I'm taking my new baby. I'm taking my new baby.
Street Joy mit Laurel Hill in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und dieser Song ist Teil der Orange EP, ein freies Download-Mini-Album der California. Seit Oktober stellt die Band jeden Monat eine EP ins Netz und das soll ein Jahr lang so gehen. Und die Songs, die dann am besten bei den Fans ankommen, sollen dann auf ein Debütalbum. Und dafür trommeln die Jungs also schon mal fleißig. Aktuell übrigens auch in Austin, Texas beim South by Southwest Festival. Und genau dort wurde auch schon fleißig für eine ganz spezielle Brille getrommelt. Google arbeitet ja, wie wir wissen, an einer smarten Internetbrille. Google Glasses heißt das gute Stück. Und obwohl die Brille noch nicht auf dem Markt ist, sogar noch lange nicht auf dem Markt ist, wird schon ganz heiß darüber diskutiert.
Ja, der Blogger Robert Kindermann hat sich zum Beispiel gleich 21 Ideen für das Gerät ausgedacht. In seinem Blog beschreibt er zum Beispiel eine Unfallsituation. Man ruft dann einen Krankenwagen und bis der vor Ort ist, könnte ein Arzt genaue Anweisungen geben, wie man erste Hilfe zu leisten hat. Denn der Arzt könnte quasi durch die Brille mit den Augen des Helfenden sehen, was passiert. Andere stellen die negativen Seiten von möglicher Überwachung in den Vordergrund. Der Datenjournalist Lorenz Matzert gab einem Artikel bei netzpolitik.org folgende Überschrift: Google Glass und der Datenschutz, die herumlaufenden Überwachungskameras. Ja, mit ihm habe ich gestern gesprochen und wollte erstmal wissen, was bei ihm eigentlich überwiegt, die Faszination oder der Pessimismus gegenüber dieser Technik?
Also auf so einer Skala würde ich mich eher zu den Skeptikern zählen oder den Pessimisten, weil die positiven Szenarien, die es in dem Bereich gibt, meiner Meinung nach nicht aufwiegen, was das an Beeinträchtigung der Privatsphäre von Menschen bedeuten wird.
Zum Beispiel, also was sind da so Ihre Szenarien, die Sie im Kopf haben, was negative Aspekte angeht?
Das größte Problem finde ich darin, dass jetzt Google Glasses vor allem seine Daten eben nach Hause funkt, also auf irgendwelche Server hochspielt. Ich habe kein Problem damit, dass Leute mit solchen Brillen herumlaufen. Was ich problematisch finde, ist, dass die Kameras haben und Mikrofone, die aufnehmen, auch mich, wenn ich irgendwo 10 Meter oder 20 Meter entfernt bin, diese Daten auf Servern landen, dort für immer rumliegen, auch später, wenn die Technologie weiter ist, auch noch viel besser ausgewertet werden kann. Das bereitet mir Sorgen.
Sie haben in Ihrem Artikel im Zusammenhang mit der Augmented Reality, mit diesem Konzept, einen Begriff, den fand ich ganz schön gewählt, und zwar, dass wir sind auf dem Weg zu einer Teleprompter-Nation, haben Sie geschrieben. Was meinen Sie damit genau?
Ich hatte da beschrieben, dass ein Kollege einen Text geschrieben hat, in dem er erzählt, wie er das erste Mal dieses Glas aufsetzen darf und sieht, dass die Pressestelle von Google seinem Gegenüber Vorgaben gegeben hatte, was er zu sagen hat oder darf sozusagen. Da wurde mir klar, dass ich, wenn diese Technologie sich durchsetzt, ich nicht mehr weiß, mit wem ich mich eigentlich unterhalte. Weil die Leute sozusagen Untertitelungen in ihr Auge direkt kriegen oder eben nicht mehr nur reingeflüstert ins Ohr, sondern eben ablesen können.
Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der von Menschen geäußert wird, dass zum Beispiel die zwischenmenschliche Kommunikation darunter leiden könnte. Man kann sich also zum Beispiel vorstellen, Sie würden jetzt diese Brille tragen und während ich mit Ihnen rede, gucken Sie sich Nachrichten an oder Aktienkurse oder was auch immer. Der Blogger Martin Weigert nennt genau diesen Effekt bei Smart Glasses. Er beschreibt, dass es deshalb ein egoistisches Gerät sei. Man könnte auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, Sie zeichnen das Gespräch auch auf, laden das Video ins Netz. Was halten Sie von so einem möglichen Szenario?
Also ich denke, dass sich Konventionen daraus bilden werden, die man in der Regel in geschlossenen Räumen oder solchen Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, sicherlich einfach, da wird es klare Verhaltensregeln für geben. Im Schulunterricht wird das nicht zugelassen sein, zum Beispiel so ein Gerät. Aber das ist die Frage, was ist auf dem Schulhof? Ja, also wir haben jetzt schon ganz große Probleme, vor allem für Kinder und Jugendliche, glaube ich, diese ständige Fotografierei und Videoaufnahmen haben einen unheimlich hohen Mobbingdruck oder das Potenzial dazu und zweitens denke ich auch eine Normierung. Ne? Also es gibt ja Untersuchungen darüber, was eigentlich diese Kameraüberwachung etc. eigentlich für ein Verhalten herausfordert oder eben gerade nicht herausfordert, sondern eben dazu führt, dass man sich, sagen wir mal, unauffällig verhält. Das würde ich auch eher als das Egoistische daran sehen. Nicht, dass Leute sich irgendwie mehr Informationen für sich in irgendeiner Form darstellen lassen. Weil wenn man sich heute mal anguckt, wie Leute in Cafés und anderen Räumen sitzen, ist es ja üblich, dass viele einfach, während sie eigentlich mit anderen Personen sich unterhalten, auch immer irgendwie mit einem Auge auf ihr Smartphone linsen. Das ist ja auch normal geworden, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, der Faktor, was für mich das egoistisch macht, ist, dass jemand sein eigenes Interesse, irgendwie alles Mögliche festhalten zu wollen oder müssen, aus welchem Grund auch er das immer das empfindet, über das von ganz vielen unbeteiligten Personen stellt.
Aber glauben Sie nicht, dass diese Kritik der Datenschutzprobleme, die ja offensichtlich sind, dass die auch technisch gelöst werden könnten? Man könnte dabei helfen, ja, Personen zu identifizieren und automatisch diese Personen zu verpixeln. Also glauben Sie, dass eine technische Lösung da helfen kann oder ist die Technik so weit, dass sich einfach die Gesellschaft gezwungenermaßen anpassen muss an diese neuen technischen Gegebenheiten?
Also die Technologien lassen sich in der Regel umgehen. Also dass es irgendeine gehackte Version an des Betriebssystems dieser Brillen geben wird, hat die Geschichte gezeigt, das wird so sein. Zweitens muss ich ja einem Konzern hier vertrauen, also Google, der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass man weiß, was seine Technologie unbedingt macht, wie sie funktioniert, wer wirklich Zugriff auf die Daten hat, sondern ich spiele da ja ganz viel in eine Blackbox hinein. Und vor allem bin ich mir sicher, dass Sicherheitsbehörden sehr großes Interesse daran haben, was da eigentlich dann auf den Festplatten liegt.
Neben Video- und Audiosignalen, die natürlich aufgezeichnet werden können, Sie als Datenjournalist, was glauben Sie, die Daten, die da produziert werden, was sehen Sie da für Anwendungsmöglichkeiten?
Aus der Perspektive ist es sehr spannend natürlich, weil die Sensorik, die da drin steckt, natürlich unheimliche, interessante Daten erzeugen wird. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig, eben auszuwerten, was gucken sich Leute in Läden an. Eine Technologie ist schon bekannt, dass möglich ist, Leute an ihrem Kleidungsstil zu identifizieren in größeren Gruppen. Also jetzt hinsichtlich Mode und da Werbekampagnen zu schalten, kann man sich, glaube ich, viele Sachen ausmalen. Als, sagen wir mal, aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist es natürlich spannend oder die Idee, dass Leute eben irgendwelche historischen, zeithistorischen Momente aufnehmen können und ich da auch reinschalten kann. Also wenn man jetzt mal eher überlegt, wie kann man das journalistisch auswerten, sind natürlich total spannende Sachen. Aber wie gesagt, die kommen mit einem sehr hohen Preis daher.
Sagt der Datenjournalist Lorenz Matzert. Vielen Dank für das Gespräch. Sein Artikel über die geplante smarte Internetbrille von Google haben wir natürlich auch verlinkt auf breitband.deradio.de. Took me so long, took me so long to realize it's you. Shooting me down like that.
Me Down von The Sea Life. Und wie alle Bands der heutigen Ausgabe von Breitband waren auch diese Jungs aus Washington beim South by Southwest Festival, und zwar mit dem Auto. Über 23 Stunden dauerte die Fahrt nach Austin, Texas, und sie fragten ihre Fans bei Facebook, wie sie denn am besten die lange Zeit verkürzen könnten. Nummernschilder raten zum Beispiel, schrieb einer. Der beste Tipp aber lautete, flieg doch einfach.
Ja, das hätten sie mal machen sollen.
Pragmatisch.
Ja. Ich hätte denen, glaube ich, noch einen anderen Tipp gegeben, und zwar spielt doch einfach ein paar Spiele auf eurem Handy oder sonst wo. Das geht ja heute ziemlich problemlos. Immer mehr Spieletitel landen auch auf Smartphones und Tablets. Zum Beispiel auch natürlich die berühmte Schatzjägerin Lara Croft aus dem Spiel Tomb Raider.
Und genau dieser Spielcharakter, der führt zu Diskussionen. Es geht ganz grundsätzlich um die Darstellung von Frauen in Computerspielen, und wie so oft herrschen auch hier meist Klischees. Also Männer sind muskelbepackte Superhelden und Frauen sind entweder hilflose Prinzessinnen, die gerettet werden müssen von diesen Superhelden, oder übersexualisierte Domina-Superweiber. Markus Richter hat sich diese Debatte genauer angeschaut.
Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai.
Da ist sie wieder. Lara Croft, der Star des Spiels Tomb Raider, eine weibliche Indiana Jones, die seit 1996 für Begeisterung und Diskussionen sorgt. Begeisterung, weil das Spiel an sich immer wieder eine gelungene Mischung aus Action, Rätseln und Klettereinlagen bietet. Diskussionsstoff, weil es zwar eine Hauptheldin gibt, die aber wegen unnatürlicher Wespenteile und übermächtiger Oberweite ein wandelndes sexistisches Klischee ist.
Die sind faszinierend.
Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein.
Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant.
Schon im Vorfeld gab es Ärger, weil in einem Trailer Lara Croft von einem Gegner in die Enge getrieben und sexuell bedrängt wird, also wegen einer sexistischen Darstellung. Nicht nur wegen der möglichen Vergewaltigung, die angedeutet wird, sondern auch wegen einem tiefer liegenden Problem, das Anne Wizurek, eine der treibenden Kräfte hinter der Aufschreidebatte über Sexismus in Deutschland, erklärt.
Die Kritik an der Szene ist einfach, dass eben sie quasi erst wieder so zum Opfer gemacht werden muss, um sich als starker Charakter zu entwickeln. Also im Grunde, dass das Frauen nicht inne ist, überhaupt schon mal so ein starker Charakter zu sein.
Nun ist das neue Tomb Raider erschienen. Spielerisch wie immer gelungene Actionunterhaltung. Die Geschichte erzählt das allererste Abenteuer der jungen Lara Croft. Tomb Raider beginnt also nochmal ganz von vorn. Und das Frauenbild? Geändert hat es sich auf jeden Fall. Andreas Lange, Leiter des Computerspielemuseums in Berlin, beschreibt es so.
Lara ist in gewisser Weise menschlicher geworden und sie ist auch erwachsener geworden. Das trifft einerseits auf ihr Aussehen zu. Sie hat weniger comichafte Formen, ist einfach natürlicher gestaltet, immer noch sehr deutlich und sehr attraktiv weiblich. Und das trifft aber auch auf der anderen Seite auf ihr Verhalten zu. Also gerade ihr Leiden nimmt einen großen Teil des neuen Tomb Raiders im Vergleich zu den anderen Spielen ein.
So ganz menschlich ist Lara dann aber doch noch nicht, denn sie trägt bei Wind, Schnee, Sturm und Regen nur ein eng sitzendes Spaghetti-Träger-Top. Aber immerhin, die Leiden der jungen Croft werden nicht von einem rettenden Märchenprinz beendet. Die Abenteurerin hilft sich selbst. Anne Wizurek ist von der neuen Figur trotzdem nicht begeistert, denn das Leid dient Lara quasi als Entschuldigung, um stark sein zu dürfen.
Also ich habe das Gefühl, es soll uns als Fortschritt verkauft werden, aber im Grunde ist es das gar nicht so krass. So an sich kann ich mich jetzt immer noch nicht wirklich damit identifizieren. Also wenn ich jetzt quasi diese Figur auf mich übertrage, ich fühle mich halt gehetzt, ich fühle mich nicht sicher in meinem Können. Und das ist schon ein ganz anderer emotionaler Ansatz.
Die Diskussion um Geschlechterrollen in Computerspielen ist also noch lange nicht zu Ende. Vor allem die kanadische Medienkritikerin Anita Sarkeesian hat in letzter Zeit die Diskussion durch ihr Projekt Tropes vs. Women in Videogames vorangetrieben.
Welcome to our multi-part video series exploring the roles and representations of women in video games.
In dieser Videoserie geht es um klischeehafte Rollenbilder, die Sexismus fördern oder beschönigen. Das erste Klischee, das untersucht wird, ist die Damsel in Distress, also die hilflose Dame, die nichts selber kann und gerettet werden muss. Das genaue Gegenteil von Lara Croft. Sarkeesians Hauptvorwurf?
Tatsächlich wird dieses Klischee in einer Welt benutzt, in der altertümliche sexistische Verhaltensweisen grassieren. Der Glaube, dass Frauen von Natur aus das schwächere Geschlecht sind, ist ein tief verwurzelter sozialer Mythos. Und diese Vorstellung wird verstärkt und verfestigt, wenn Frauen immer wieder als schwächliche, zerbrechliche und verletzliche Kreaturen dargestellt werden.
Das Video ist gut recherchiert, voller Hintergrundinformationen und erklärt einleuchtend, wie das Rollenklischee funktioniert und was es bewirkt. Trotzdem reagierten Spieler wie zum Beispiel der Berliner Games-Blogger Anjin Anhut nicht begeistert, weil sie eine Zensur bestehender Erzählmuster in Computerspielen befürchteten.
Naja, man kann sich schon so ein bisschen Sorgen darüber machen, ob diese Erzählmittel nicht irgendwann tabu sind und ein Fehler sind zu benutzen, obwohl diese Erzählmittel ja einen Wert haben. Da hat mich dann schon, was das angeht, so eine gewisse irrationale Angst beschlichen.
Die aber ungerechtfertigt ist, wie Anhut selber erkannte. Nach Diskussionen unter dem ursprünglichen Artikel hat er seine Befürchtungen revidiert und seine Meinung geändert. Und tatsächlich, Rollenklischees als Erzählmittel sollen gar nicht verboten werden. Es geht darum, ein Bewusstsein für ihre Auswirkungen zu schaffen. Gespielt werden soll trotzdem, da sind sich auch Anita Sarkeesian und Anne Wiczorek einig.
Anita Sarkeesian sagt aber auch selber so, natürlich kann man diese Spiele alle immer noch toll finden und spielen, aber es ist wichtig zu reflektieren, was da einfach an Stilmitteln benutzt wird.
Spielen bleibt also erlaubt, aber Nachdenken ist erwünscht. Falls Sie sich mehr näher mit dem Thema beschäftigen wollen, finden Sie auf breitband.de/radio.de alle dazu benötigten Links. Lara Croft übrigens können Sie auch persönlich begegnen. Bis zum 15. April zeigt das Computerspielemuseum in Berlin eine Sonderausstellung zur Spielereihe Tomb Raider. Und da hänge ich doch noch gleich einen hauseigenen Veranstaltungstipp dran. Jetzt gleich nach unserer Sendung und nach den Nachrichten folgt die Deutschlandrundfahrt heute live aus Templin. Das bedeutet, die Sendung ist fast zu Ende, wenn ich solche Dinge sage.
Ja, ich fürchte auch, Christine, da müssen wir uns auch gleich verabschieden. Bevor wir das tun, möchte ich noch schnell sagen, was für eine Musik direkt folgt. Und zwar kommt die von Delicate Steve und dem Song Butterfly. Die Jungs standen am Mittwoch noch in Austin beim South by Southwest Festival auf der Bühne und jetzt hören wir sie hier in Breitband. Links zu diesem Song, zu allen anderen und natürlich auch zu allen anderen Themen von heute finden Sie wie immer auf breitband.deradio.de. Und damit sage ich, Christian Grasser, und
ich, Christine Watti.
Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Bis bald.